Heute Abend kommen wir zum dritten Hauptteil des Hebräerbriefes. Wenn wir die ersten 10 Kapitel als den ersten Teil betrachten, man könnte allerdings auch eine gewisse Einleitung bei den ersten Versen erkennen und dann einen Überblick verschaffen, aber die ersten Kapitel, die ersten 10 Kapitel sind eigentlich eine große Einheit und sie bilden den Hauptteil des Hebräerbriefes. Dort stellt der Schreiber Jesus Christus heraus als den Mittler zwischen Gott und Menschen. Er stellt ihn heraus als den, auf den es wirklich ankommt. Er ist die Hauptsache, wie wir in der Einleitung gehört hatten. Ihm die Treue zu halten, heißt, Gott dem Vater die Treue zu halten. In Kapitel 11 hätten wir dann den zweiten Hauptteil. Das ist natürlich ein kürzerer Teil, aber er steht gewissermaßen dem ersten Teil gegenüber und ergänzt ihn. In Kapitel 11 haben wir weitere Gründe, warum wir Gott in Jesus Christus die Treue halten sollten. Wir haben eine Menge von Glaubenshelden, die uns vorangegangen sind. Das waren solche, die schon vor Jesus Christus lebten, aber die haben Jesus Christus im Visier gehabt, die haben auf ihn zugelebt, ihn vor Augen gehabt. Heute Abend kommen wir zu Kapitel 12, dem dritten Teil. Dieser Teil umfasst eigentlich den größeren Teil der Kapitel 12 und 13 und ist somit der letzte Hauptteil. Er geht bis zu Kapitel 13, Vers 17, wonach wir noch einige Verse haben, die den Schluss bilden. Der Hebräerbrief ist dadurch gekennzeichnet, dass er keine besondere Einleitung hat, wie normale Briefe es im Neuen Testament haben, keine Angabe der Adresse oder des Schreibers, kein Gruß am Anfang. Er hat aber einen Schluss. Und daraus ist zu erkennen, dass es sich bei ihm um einen Brief handelt. In Kapitel 12 und 13, also diesem dritten Hauptteil, geht es um praktische Aufforderungen und Hilfen zur Treue im Glauben. Also hier wird die Frage eigentlich beantwortet, wie kann man Gott die Treue halten? Wir haben gehört von Jesus Christus, dem großen Beispiel, wir haben gehört von den Glaubenshelden in Kapitel 11 und jetzt kommen praktische Aufforderungen und einige Hilfen zur Frage, wie kann ich dem Herrn Jesus Christus und unserem Vater im Himmel die Treue halten und siegreich ans Ziel kommen, wie die voran, die mir vorangingen. Jesus vor allem, aber auch die alttestamentlichen Glaubenshelden. Vielleicht darf ich zuerst einen Überblick geben über diesen letzten Teil. Also 12 Vers 1 bis 13 Vers 17. Er hat 5 Teile. Der erste Teil wären die Verse 1 bis 4 in Kapitel 12, wo wir das bekannte Beispiel vom Wettlauf haben. Hier wird das Christenleben verglichen mit einem Wettlauf. Und dieses Bild zeigt uns, wie wir Gott die Treue halten können. Wir sollen also so laufen, wie man in rechter Weise in einem irdischen Wettlauf laufen würde. Was das bedeutet, zeigt uns der Schreiber hier. Im zweiten Teil haben wir die Verse 5 bis 11, wo der Schreiber vom Wert der Züchtigung spricht. Wenn wir Gott die Treue halten wollen, wenn wir bei Jesus bleiben wollen, dann geht das nicht ohne Pein, ohne Schmerzen, ohne Züchtigung. Wir sind hier noch nicht von der Sünde los. Der Schreiber sagt, wir kämpfen noch mit ihr. Und das heißt, dass wir entwöhnt werden müssen von dieser Welt und von der Tendenz zur Sünde. Und wir müssen den Wert der göttlichen Züchtigung, die in jeder Familie vorhanden sein muss, sagt der Schreiber, wir müssen diese zu schätzen wissen. Im dritten Teil haben wir den Rest von Kapitel 12. Er geht von Vers 12 bis zu Vers 29. Da wird vom Ernstmachen mit der Nachfolge gesprochen. Vom Ernstmachen mit der Nachfolge. Immer wieder wird von der Nachfolge gesprochen und wie man sie wirklich ernst nehmen sollte. Man soll jagen, man soll sich erneuern lassen und so weiter. Kapitel 13 gibt uns dann die weiteren zwei Teile dieser fünf in diesem letzten Abschnitt des Buches. Die Verse 1 bis 6 sind ein kürzerer Teil und da ist von der Liebe die Rede, von der rechten Liebe. Die Liebe ist ja das Wichtigste in unserem Wandel mit Jesus Christus, in unserem Leben mit ihm. Und gegen Ende des Buches zeigt er uns, was rechte Liebe ist. Am Schluss spricht er dann von der Beziehung zu leitenden Brüdern und zu ihrem Glauben. Wie verhält man sich zu der Gemeindeleitung und zum Glauben der Gemeindeleitung, das heißt zu den leitenden Brüdern im Reiche Gottes? Nicht nur dürfte hier die Rede sein von Gemeindeältesten, sondern auch überhaupt von solchen, die im Reiche Gottes leitende Funktionen ausüben. Das ist also ein Überblick über diese zwei Kapitel, minus dem Schluss, ab Vers 18 in Kapitel 13. Wenden wir uns nun zu den ersten vier Versen in Kapitel 12. Wo vom christlichen Wettlauf die Rede ist. Wir wollen die Verse zuerst lesen. Ja, dann lasst also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, nach Ablegung alles Beschwerenden und der gern umstrickenden Sünde, mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der vor uns liegt. Dabei hinwegsehen auf des Glaubens Bahnbrecher und Vollender, Jesus, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, dessen Schmach er verachtet hatte, sich auch setzte zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet wohl den, der so großes Widersprechen von Sündern gegen sich erduldete, damit ihr nicht ermüdet und dabei in euren Seelen ermattet. In dem Ringen mit der Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und ich nehme an, die meisten von uns ebenfalls nicht. Aber es kann vorkommen. Und damit man dann vorbereitet ist, sollte man jetzt schon alles in die Waage legen für Jesus Christus. Laufen, ringen. Das sind zwei Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass der Christ keine halbherzige Beziehung haben darf zu Jesus Christus, zu seinem Herrn. Es gilt, alles für Jesus einzusetzen. Kein Gramm Energie darf wegbleiben. Wir haben keine Freizonen, keine Gebiete in unserem Leben, wo wir autonom sein dürfen. Alles gehört ihm. Das ist uns klar. Das wissen wir in einem gewissen Sinne. Das heißt, wir haben es gehört, und doch, wenn es wirklich darauf ankommt, dann schrecken wir zurück. Wer Jesus Christus sein Gelöbnis gegeben hat, den wird unser Herr ernst nehmen. Und früher oder später kommt dann der Test. Liebst du mich wirklich? Diese Frage ist eine Frage, die uns gestellt werden kann bis zum Lebensende. Und sie sollte uns nie überraschen. Petrus wurde sie wieder erneut gestellt. Hast du mich lieb? Und die Frage sollte ich mir selbst immer wieder stellen. Wie stark ist meine Liebe zu Jesus Christus? Wir dürfen unsere Liebe zu Jesus nicht selbstverständlich nehmen oder für selbstverständlich halten. Wenn jemand zu Christus gekommen ist, ist es nicht selbstverständlich, dass er Jesus von ganzem Herzen nachfolgt, dass er ihn von ganzem Herzen liebt. Sonst müssten wir einen großen Teil des Neuen Testamentes einfach abschreiben. Denn da geht es in der Tat darum, dass wir lernen, alles in die Waage für Jesus zu legen. Folge mir von ganzem Herzen, ruft uns das Neue Testament immer wieder zu. Der Schreiber beginnt mit einem Wort, das ein bisschen schwer zu übersetzen ist, oder mit einer Formulierung, die schwer zu übersetzen ist. Ich habe es so versucht: Ja, dann lasst also auch uns. Hier ist eine gewisse Bejahung. Das heißt, wir sagen Ja zu dem Wort, das bisher gegeben worden ist. Wir stellen uns in die Reihe derer, die ihr Leben für Gott aufs Spiel gesetzt haben. Wir vereinen uns mit ihnen. Wir stellen uns zu dieser Schar und sagen Ja, Herr Jesus. Wir sollten lernen zu sagen Herr, und dann sollten wir lernen zu sagen, Ja, Herr. Und nie wie Petrus sagen wollen, Nein, Herr. Da hat er zurückgehalten. Selbst nachdem er Jesus gesagt hatte, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber wissen Sie, bis ans Lebensende wird immer etwas in unserem Leben sein, das widerstrebt. Sonst wären wir sündlos. Es gilt, in der Heiligung zu leben, bis wir sterben und Jesus Christus sehen. Aber wir sollten versuchen zu lernen, was es heißt, nur Ja, Herr, zu sagen. Ja, dann lasst also auch uns. Dann. Wann? Wenn jene Zeugnis bekommen haben, dass ihr Glaube echt war, und wenn Gott ihnen Zeugnis gegeben hat, wenn Gott sie angenommen hat und herausgestellt hat, dass ihr Glaube echt war und dass sie Kandidaten fürs Ziel, für die Verheißung waren, dann wollen auch wir uns zu dieser Schar zählen. Ja, wenn jene treu geblieben sind und wenn Gott ihnen Zeugnis gegeben hat, dann wollen auch wir es wagen, den Rest des Weges noch Jesus die Treue zu halten. Lasst also auch uns, das ist ein Aufruf. Jeder von uns sollte das persönlich sagen. Der Schreiber sagt es für sich. Er ist noch nicht angekommen. Auch ich möchte genau so sagen. Er ist sein Bruder, seiner Leser. Er war ein Prophet, denn Gott gab ihm sein Wort durch Offenbarung. Aber keiner steht so hoch in der Gemeinde Jesu im Reich Gottes, dass er nicht eigentlich nur ein Bruder der anderen wäre. Und so kann selbst Paulus sich als Bruder bezeichnen, der anderen, und betrachtet sie und behandelt sie auch wie Brüder. Und der Geringste, der neueste Mitarbeiter ist für ihn einer, nach dem er sich sehnen kann. Er liebt seine Mitbrüder. Dann lasst also auch uns. Keiner von uns ist hier gefeit. Das heißt, keiner von uns ist eigentlich immun gegen Untreue. Wir müssen uns immer wieder aufrufen und zurufen, einander zurufen. In unserer individualistischen Zeit ist es nicht mehr Mode, einander aufzurufen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass dann eine Antwort kommt: Ja, was willst du mir noch sagen? Wir sind hochmütig geworden und wir können es nicht mehr ertragen, dass jemand uns in Frage stellt oder eine Bemerkung macht, die für uns eigentlich ein Infragestellen bedeuten würde. Er mag es vielleicht gar nicht so meinen. Aber wir empfinden es so, weil wir so individualistisch sind. Uns fehlt heute Leib-Gemeinde-Leben. Wir kennen es kaum. Wir kennen kaum diese brüderliche und schwesterliche Verflochtenheit, die zueinander hält. Meine Brüder und Schwestern, wir lassen einander zu schnell los. Wir lassen einander zu schnell los. Und wenn wir ermahnen, wenn wir aufrufen, sollten wir versuchen, uns in die Lage des anderen hineinzuversetzen und zu fragen, wie würde das jetzt ankommen, was ich jetzt vorhabe zu sagen. Dann lasst also auch uns, sagt der Hebräerschreiber. Die Begründung kommt jetzt, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt. Warum nennt er sie eine Wolke? Weil sie eine Vielzahl sind und weil sie am Himmelshorizont erscheinen. Sie sind jetzt beim Herrn, nicht irgendwo im Hades, unterirdisch, sondern auch nicht, weil Jesus irgendetwas umtransportiert hätte, wie einige wähnen. Sie waren immer beim Herrn. Samuel ist zum Herrn gegangen. David ist zum Herrn gegangen. Sein Kind ging zum Herrn vor ihm. Die Schar der alttestamentlichen Gläubigen ist in den Himmel gekommen. Und dort sind sie wie eine Wolke. Und uns erscheinen sie vom Text her wie eine Wolke, eine große Vielzahl, die uns vor Augen steht, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben. In welchem Sinne sind sie Zeugen? In dem Sinne, dass sie Zeugnis ablegten und Gott hat ihnen Zeugnis abgelegt. Das war die Geschichte von Kapitel 11. Nicht etwa in dem Sinne, dass sie uns heute beobachten würden, wie wir laufen. Das tut Gott. Wir wissen nicht, wie viel unsere Lieben heute noch sehen können. Das wissen wir nicht. Dass sie nicht schlafen, das ist gewiss. Ihr Leib schläft, nicht ihre Seele. Wir wissen nicht, was sie alles von uns sehen können. Aber sie sehen den Herrn, und das genügt ihnen. Und dass der Herr uns sieht, genügt uns. Die Alttestamentlichen sind Zeugen in dem Sinne, dass sie Beweise dafür sind, dass es sich lohnt, Gott die Treue zu halten, auch wenn man in einem Baumstamm zersägt werden muss. So lasen wir gestern Abend. Gott wird ihnen treu bleiben. Uns scheint es manchmal, als ob das eine reine Erfindung gewesen sein mag, weil wir keine tastbaren Beweise oft haben. Aber wir leben aus der Erinnerung und wir haben in unserem Leben genügend Beweismaterial bekommen, sodass wir im Glauben nicht diese Beweisführungen fahren lassen sollten. Und wo wir nichts mehr haben, wo wir nichts fühlen, nichts sehen, nichts erkennen, da dürfen wir einfach an diese Botschaft weiter glauben. Wir sehen unseren Herrn nicht, wir fühlen ihn nicht, aber wir wissen aufgrund des Wortes Gottes, dass wir immer wieder auf die Probe setzen durften und wir haben es als echt und zuverlässig erfunden. Wir dürfen wissen, es gibt diesen Gott, diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es gibt diesen Gott der alttestamentlichen Propheten und vor allem es gibt diesen Gott unseres Herrn und Meisters Jesus Christus. Und eines Tages werden wir ihn sehen. Und wir wollen vorher nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern wir wollen bis ans Ende ihm die Treue halten, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben. Dieser Ansporn ist sehr wichtig. Das ist das Erste. Der Schreiber weist aber noch auf ein Zweites hin. Nach diesem Ansporn im ersten Vers spricht er von einem Ablegen. Wieder ist es ein A, das ich hier erwähnen möchte. Der Schreiber gibt uns einen Ansporn am Anfang von Vers 1 und dann spricht er von einem Ablegen im zweiten Teil, in der Mitte von Vers 1. Der Vers 1 ist etwas länger und enthält eine Menge von Angaben. Dann lasst also auch uns nach Ablegung alles Beschwerenden und der gern umstrickenden Sünde. Wer soll ablegen? Der Schreiber will es selbst tun. Lasst uns ablegen. Er weiß, dass er immer noch einiges mitschleppen könnte, und wo der Herr ihm etwas zeigt, an unnötigem Gewicht oder an Sünde, da will er es ablegen. Und jeder von uns, der diesen Brief liest, sollte bereit sein, abzulegen. Wir können nicht zu viel mitnehmen. Meine Frau und ich reisen viel. Wir haben noch nicht gelernt, so zu reisen, wie wir gerne reisen möchten. Aber einiges haben wir schon gelernt. Man kann nicht alles mitnehmen. Den Leuten kommt es vor, es wäre der halbe, wenn nicht der ganze Haushalt. Wir haben noch etwas zu Hause gelassen. Wenn ich alleine reise mit dem Zug, dann kann ich natürlich nicht so viel mitnehmen wie im Auto. Und wenn man da noch gar zu Fuß gehen muss oder damit rechnen muss, viel zu Fuß zu gehen, dann muss man noch weniger haben. Dann muss man noch mehr zurücklassen. Und jetzt gilt es nicht nur zu Fuß zu gehen, sondern zu laufen. Jetzt gilt es abzulegen. Jeder von uns sollte dazu bereit sein. Jeder von uns könnte zu viel Gepäck mitnehmen. Als wir zur Tür kamen, haben wir alles zurücklassen müssen. Ich hoffe, wir haben es getan. Wenn auch jemand etwas vom alten Leben mitgenommen hat, sollte er das schleunigst auf die Seite legen. Aber wir können ja, während wir schon auf dem Wege sind, wieder einiges aufgreifen und mitnehmen wollen von dieser Welt. Unsere Augen schweifen immer wieder ab von Jesus Christus hin zu dem Irdischen und es will uns bannen. In uns, sagte ein Professor von mir, haben wir Klebstoff. Es zieht uns zu den Dingen dieser Welt, ganz von Natur aus. Und so kommt manches Beschwerende, so nennt der Schreiber es, unnötiges Gewicht, zu viel Gepäck. Das kann gut sein. Das kann an seiner Stelle wichtig sein, lebenswichtig sein. Jetzt muss gefragt werden, was ist absolut notwendig? Es gilt zu laufen, nicht nur zu Fuß zu gehen. Es gilt, sich zu beeilen. Es gilt, die Seele zu retten. Es geht gegen Richtung Ewigkeit. Und die Zeit ist hier praktisch nichts, ein Körnchen im Vergleich zu jener großen Ewigkeit. Ich muss bereit sein, abzulegen. Ich darf mich nicht hier so einrichten, als würde ich hier ewiglich bleiben. Ich muss bereit sein, jetzt, während ich predige, zu sterben. Ich muss mich darauf einstellen. Und Sie müssen bereit sein, dort im Stuhl zu sterben, wie mein Onkel es tun musste. In der Kirche, im Gottesdienst. Jeder von uns muss bereit sein, sofort seinem Herrn zu begegnen. Ist noch Gepäck da, das Sie meinen, lebenswichtig zu sein? Was ist beschwerend? Das muss der Heilige Geist zeigen. das kann keiner von uns letztlich dem anderen sagen. Er kann auf einiges hinweisen und fragen, ist das wirklich notwendig, Bruder? Musstest du das kaufen? Das darf man. Warum nicht? Jeder von uns darf den anderen ansprechen und fragen. Und jeder von uns sollte bereit sein, sich in Frage stellen zu lassen. Sollte sich fragen lassen, Bruder, ist das notwendig, was du da machst? Womit verbringst du deine Zeit? Ist das notwendig? Aber letztlich können wir es nicht vorschreiben. Wir müssen irgendwo Halt machen und anerkennen, das ist seine Entscheidung. Und vielleicht muss ich meine Meinung ändern. Aha, so ist das. Ja, jetzt sehe ich ein, das war wirklich fördernd für die Sache Gottes. Es kann manchmal ganz anders aussehen hinter den vier Wänden einer Wohnung, wenn wir dort einmal in einem Privatleben, wie jemand mit Gott lebt. Wir müssen also vorsichtig sein. Der eine trifft seine Entscheidungen so und tut das für den Herrn, sagt Paulus. Der andere tut dies und tut das für seinen Herrn. Das muss jeder von uns einzeln mit seinem Herrn abklären. Was sollte ich noch mitnehmen? Das Beschwerende ist zunächst nicht etwas Sündiges, denn es steht der Sünde gegenüber. Als zweites nennt der Schreiber die Sünde. Und diese Sünde will uns gern umstricken. Sie will uns festhalten wie ein festes Kleid. Vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt. Es ist ein sehr gutes Beispiel. Wir waren auf dem Wege zu einer Freizeit in Spanien an der Costa Brava. Wir waren ein Bus, die meisten waren Krankenschwestern, denen ich dienen sollte mit dem Wort Gottes. Wir waren wohl schon in Spanien und waren da aber noch lange nicht an unserem Ziel. Und machten Halt, wollten ein bisschen Pause machen. Und eine feste, große Schwester fängt an zu laufen. Es war damals die Sitte, diese engen Kleider zu tragen. Heute kann man alles tragen, aber damals wurde noch mehr vorgeschrieben. Also diese Schwester hatte ein Kleid, wie die Mode es vorgeschrieben hatte, und sie fing an zu laufen. Aber ihr Kleid war dafür zu eng. Mit einmal fiel sie auf die Nase. Und wenn jemand groß ist, dann wissen wir, ist der Bogen lang. Und er fällt nicht so schnell wie ein kleines Kind von 2 Jahren. Und wenn er dann noch schwer ist, fällt er wirklich hart. Das war nicht angenehm. Ich habe mit ihr gebetet. Der Herr hat wirklich geholfen. Und es ist bald vorübergegangen, was sie Blessuren, ein neues Wort. Muss ich mir hinterher erklären. Ja, Dankeschön. Was? Prellungen, ja. Waren glücklicherweise, so viel wir wissen, keine Knochenbrüche. Aber das war ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die Sünde uns zurückhalten will. Die Sünde hat kein Interesse daran, dass wir mit Jesus leben. Und wo Sünde ist, ist auch Satan. Nicht nur dort, wo es das sogenannte Okkulte ist. Viele Christen haben eine etwas naive Vorstellung vom Okkulten. Und sie teilen diese Sache in 2 Gebiete ein. Die Sache mit der Heiligung. Die meisten Christen würden also mit dem Okkulten nichts zu tun haben, sie würden es aber mit der Sünde zu tun haben. Dann gäbe es einige Christen, die hätten es noch mit dem Okkulten zu tun, aber dass sie besessen sein könnten, das würden dann andere wieder für unmöglich halten und so weiter und so weiter. Da kommen die verschiedensten Theorien. Da ist von Belastungen und allem Möglichen die Rede. So kann man das nicht aufteilen. Die Bibel tut das nirgends so. Die Bibel kennt das Wort Okkult gar nicht. Es ist ein Fremdwort, spricht vom Dunklen, von der Finsternis, weiß die Bibel zu berichten. Aber wenn sie das tut, dann denkt sie an alles, was Sünde und Dunkelheit ist. Wenn wir in der Sünde leben, wandeln wir nicht im Licht. 1. Johannes 1. Da sind wir im okkulten Bereich. Klar? Jede Sünde ist Angriffsfläche Satans. Nicht jede Sünde kam von Satan oder muss von Satan gekommen sein. Nicht alle Versuchung ist wie bei uns, wie bei Adam und Eva, direkte Versuchung Satans. Das macht Jakobus klar. Wir haben genügend Versuchungsstoff in uns. Aber wenn wir sündigen und der Versuchung Raum geben, dann geben wir Satan gleichzeitig Raum. Das sollten wir nicht vergessen. Und jeder Christ, der Sünden in seinem Leben hat, die er nicht bereinigt hat, lebt im Okkulten. Das heißt, um jetzt einmal diese Sprache zu führen, der hat Satan Raum gegeben und Satan nutzt das aus. Sünde ist gefährlich. Und Satan hat kein Interesse daran, dass wir eines Tages Jesus sehen. Meine lieben Freunde, Satan ist unbarmherzig. Der kennt keine Barmherzigkeit. Der kennt keinen Respekt. Dem ist nichts zu heilig, nachdem der Garten Eden von ihm Invasion erlebte. Ist keine Stätte für ihn zu heilig. Dieser Raum nicht, mein Gebetsleben nicht, meine stille Zeit nicht. Der dringt durch die Tür überall. Er ist frech. Und Sie können die beste Gebetsgemeinschaft haben mit geliebten Geschwistern und Sie stehen auf und sofort kann die Versuchung kommen. Wir sind nicht gefeit dagegen. Das heißt, wir sind nicht abgeschirmt. Wir leben nicht auf einer Insel. Die Sünde ist immer da und Satan ist nur zu bereit, sie zu gebrauchen, um uns zu Fall zu bringen. Nach Ablegung alles Beschwerenden und der gern umstrickenden Sünde. Sie möchte uns gern und gut umstricken und uns zurückhalten. Wann sollten wir ablegen? Wann sollten wir Beschwernisse und Sünde ablegen? Bevor wir laufen. Gleich am Anfang. Jetzt. Der Läufer darf das nicht aufschieben bis zur Hälfte der Strecke des Laufes. Das muss am Anfang geschehen. Nun begann unser Lauf mit unserem Glaubensleben, mit dem Einstieg ins Glaubensleben, als wir durch die Tür kamen, durchs Tor. Aber wir können immer wieder von Neuem anfangen. Und der Schreiber sagt, nach Ablegung alles Beschwerende und der gern umstrickenden Sünde wollen wir laufen. Das heißt, bevor man läuft, muss man ablegen. Zeitlich kann man das nicht trennen. Wir sind schon am Laufen. Aber wir müssen dieses erkennen. Wir können nicht laufen, wenn wir nicht ablegen. Irgendwie kommt das Ablegen zuerst. Und wenn wir am Laufen sind und wir haben zu viel Gepäck, dann wollen wir wenigstens jetzt ablegen. Und jetzt unsere Sünde bekennen. Und darf ich plädieren, schonen wir uns nicht. Ich befürchte, meine lieben Geschwister, hier könnten heute Abend einige sein, die sich schonen wollten. Gehen wir ins Gericht mit uns selbst. Seien wir unbarmherzig mit uns selbst. Und wenn der Herr den Finger legt auf eine unbekannte Sünde, Lieblosigkeit, irgendetwas, seien wir bereit, uns zu demütigen. Sonst können wir nicht laufen. Als drittes, und wir sind immer noch in Vers 1, spricht er von Ausdauer. Nach Ablegung alles Beschwerenden und der gern umstrickenden Sünde, lasst uns mit Ausdauer laufen. Zu diesem Wettlauf gehört Ausharren. Geduld, übersetzt Luther wohl, stimmt es? Mit Geduld laufen. Das griechische Wort bedeutet darunter bleiben. Wir sind vielleicht bekannt mit der Strategie des Läufers. Er mag am Ende seiner Kräfte sein, aber er bleibt einfach dabei und dann erstaunlicherweise kommt, so erzählt man, gleichsam ein zweiter Atem. Ich kann es nicht verstehen, aber ich nehme an, dass dann gewisse Reserven hochkommen. Der Körper hat erstaunlich viele. Und wenn man sich geübt hat, dann geht das. Und da sind diese berühmten Geschichten von besonders langen marathonischen Läufen. Wir müssen Ausdauer haben. Es scheint manchmal, wir können nicht weiter. Jetzt wäre das Ende. Dann ist wichtig, dass wir nicht allzu sehr versuchen, viel zu tun, sondern nur das tun, was in Vers 2 dann uns nahegelegt wird. Das Auge nur auf Jesus richten. Das ist Glauben. Ausdauer heißt, mit Glauben weiter mit Jesus rechnen. Das ist alles. Und bereit sein zu leiden. Bereit sein, diese Entbehrung auf sich zu nehmen. Unsere Kinder haben uns, ein Sohn hat uns unlängst eine Kassette geschickt und da erzählt er am Anfang, er sitzt im Auto und fährt irgendwo hin und jetzt kauft er die Zeit aus und macht eine Kassette für uns. Und er hat ein Geschäft. Und dann erzählt er, wie er so dankbar ist für die Hilfen, die das Geschäft ihm gegeben hat, wie man lebt und wie man eigentlich Beziehungen aufbaut und so weiter und so weiter. Und dann gebraucht er einen Ausdruck, der war mir wichtig. Wie soll ich das jetzt übersetzen? Postponement, wie sagt man Postponement? Aufgeschoben, ja. Genuss, aufgeschobener Genuss, so. Aufgeschobener Genuss. Ein interessanter Ausdruck. Diese Formulierung hatte ich wohl noch nie so gehört. Aber sie ist sehr treffend. Wir möchten das haben, was wir wollen, dann, wann wir es wollen und so, wie wir es wollen. Nicht wahr? Jetzt. Und es ist schwer für uns, den Genuss aufzuschieben, zu warten, Entbehrung auf uns zu nehmen, zu verzichten. Und ganz bestimmt ist es schwer, wenn es uns bis zum letzten Tropfen was kosten sollte, sodass wir schon diesseits jenes Genusses sterben sollten. Aber wenn wir das nicht im Kleinen lernen, werden wir es nie im Großen durchhalten können. Das beginnt am Tisch. Überall in der Familie sind Gelegenheiten dafür. Ich las von einer Familie, da haben die Eltern die Kinder so erzogen. Immer wieder gab er den Kindern die Gelegenheit, auf den Nachtisch zu verzichten. Wer wird heute freiwilligerweise auf seinen Nachtisch verzichten? Und es war geradezu ein Rennen, ja? Eine Konkurrenz. Ich habe gelesen, als die schweren Zeiten in Amerika einsetzten, dann ist die Sache mit dem Essen etwas auf den Kopf gestellt worden. Da hieß es in der Familie, Junge, wenn du jetzt nicht deinen Nachtisch isst, dann kriegst du kein Fleisch. Das könnt ihr nicht nachvollziehen. Nein. Das heißt, Nachtisch kann billiger sein als Fleisch. wir meinen, das wäre das Wichtigste, ja. Nun, es ist schwer für uns zu verzichten, aber wir sollten es lernen. Und wenn man nicht dazu erzogen wurde, dann ist es sehr schwer, das jetzt zu lernen. Das hat mich erstaunt, oder nicht erstaunt, sondern beeindruckt, bei den Brüdern in Russland. Als erstes merkte ich, die mussten zwischendurch gar nicht essen oder trinken. Zwischen Frühstück und dem späten Mittag um 2 oder nach 2 Uhr erst, mussten die nichts essen. Dabei, wenn ich ein Seminar hier in Deutschland habe, dann muss immer auf dem Tisch oft etwas sitzen, etwas stehen an Flaschen und er muss gekaut werden und genascht werden zwischendurch. Man kann nicht verzichten. Und es gibt manche Christen, die können auf ihren Kaugummi nicht verzichten. Die müssen immer etwas im Mund haben, dieses Gespür, ja, es schmeckt. Der Herr Jesus stellt uns immer wieder die Frage, was ist dir wichtig, Herbert? Was liebst du eigentlich? Diese Brüder hatten gelernt zu verzichten. Die konnten auf Schlaf verzichten, die konnten auf Essen verzichten, die konnten auf gute Kleider verzichten. Das hatte der Herr ihnen beigebracht. Und da sehe ich noch plastisch vor Augen den Leiter des Kurses. Ich saß ganz am Ende und er saß dann zu meiner Linken da. Und so waren wir zusammen, weil wir zusammen Deutsch sprechen konnten. Er sprach etwas Deutsch, konnte ich mich wenigstens mit jemandem unterhalten. Wir aßen aus gemeinsamen Tellern. Ja. Das ist nicht überall so, aber hier war es so. Und wenn er merkte, da weiter unten, die hatten nicht genug, nahm er einfach, ohne uns zu fragen, hier etwas und stellte es dorthin. Er war 11 Jahre im Gefängnis gewesen. Er hatte gelernt zu verzichten. Und er setzt voraus, wir würden das auch lernen. Niemand von uns hat protestiert. Das ist ganz praktisch, ja. Da wird es ganz praktisch. Darunter zu tun, auszuharren. Der Genuss wird aufgeschoben. Wir lasen davon gestern Abend im letzten Teil des Hebräer 11. Sie duldeten dieses alles, weil sie eine bessere Auferstehung vorzogen, das heißt ein besseres Leben. Das darf im Kleinen geübt werden, damit es im Großen vollzogen werden kann. Als Viertes spricht der Schreiber am Ende von Vers 1 von einer Ausrichtung im Lauf. Wieder ein A. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der vor uns liegt. Im griechischen Wort ist das sehr plastisch. Die Bahn liegt vor uns, ausmarkiert. Ja. Die modernen Bahnen sind sehr genau vorgeschrieben, gekennzeichnet, markiert. Und der Läufer muss in dieser Bahn bleiben. Auch wir haben eine sehr streng vorgeschriebene Bahn, die vor uns liegt. Und wenn wir diesen Wettlauf laufen wollen, müssen wir uns ausrichten nach dieser Bahn und dürfen nicht nach links oder rechts schauen, höchstens nach oben. Aber in diesem Bild ist Jesus nicht oben, sondern vorn und wartet auf uns. Und da dürfen wir einfach zustrebend laufen. Aber nicht zur Seite hin. Wir wollen nicht abkommen von der Bahn. Wir wollen uns nicht wegziehen lassen von irdischen Anziehungskräften. Wir kommen zu Vers 2. Da haben wir ein fünftes A in unserer Gliederung. Und hier haben wir die Verse 2 und 3 gleich, die von nur diesem sprechen. In Vers 1 hatten wir eine Menge an Angaben. In den Versen 2 und 3 wird nur von einem gesprochen, nämlich vom Aufblick. Vom Aufblicken zu Jesus. Alles, was er hier sagt, betrifft diesen einen Punkt. Und er ist der wichtigste Punkt. Er nimmt sich Zeit, über dieses Aufblicken zu Jesus zu sprechen. Was sagt er darüber? Vers 2, dabei hinwegsehen auf des Glaubens Bahnbrecher und Vollender. Das Wort steht im Grundtext in der Partizipform. Das heißt, aufschauend. Das heißt, während wir etwas tun, tun wir dieses. Wobei sollen wir aufschauen? Beim Laufen. Erst wenn wir dieses beides zusammentun, gelingt uns das Laufen. Zum Laufen gehört unbedingt das Schauen aufs Ziel, denn Jesus ist das Ziel. Ich jage nach diesem Ziel, sagt Paulus in Philipper 3. Und dieses Ziel ist der Herr Jesus Christus. Er sagt, dabei hinwegsehen. Das griechische Wort ist reich. Es bedeutet dreierlei. Wir schauen von etwas weg, wir schauen zu etwas hin und drittens, wir halten den Blick dorthin gerichtet. Wir könnten ja hinschauen und dann wieder zurückschauen. Nein, sagt der Schreiber, jetzt wenn wir weggeschaut haben und hingeschaut haben, dann nur dahin schauen. Nicht auf die Seite, in der Bahn bleiben. Und das geschieht durch diesen Aufblick oder Hinblick zu Jesus Christus. Hinwegsehen auf des Glaubens Bahnbrecher und Vollender. Jesus ist uns vorangegangen. Ja, aber es sind doch die Glaubenshelden des Alten Testamentes, Jesus vorangegangen. Sind sie denn nicht die Bahnbrecher? Nein, sie sind es nicht. Der Schreiber hatte gesagt in Kapitel 11, dass selbst Mose hinschaut auf Jesus und trägt die Schmach Christi. Und Paulus sagt in 1. Korinther 10, und wir können es auch in anderen Stellen antreffen, dass Jesus Christus im Alten Testament schon da war, nicht als Jesus Christus, sondern als einer in der Dreieinigkeit Gottes. Die Bibel lehrt uns, dass Christus es war in der Wolkensäule. Und er war der Fels, der Israel begleitete. Er ist der Gott des Alten Testamentes. Er ist Jahwe. Es war Jahwe, der Israel aus Ägypten führte. Der ganze Gott heißt Jahwe. Aber weil der ganze Gott Jahwe heißt, heißt auch Jesus Jahwe. Und er heißt auch explizit, das heißt ausdrücklich Jahwe. So wird er genannt. Jesus war also schon im Alten Testament da. Und er hat dort schon handeln können, im Leben dieser Menschen, aufgrund dessen, was er tun sollte, wenn er in die Welt kommen sollte. Aber da hat er eigentlich die Bahn gebrochen. Da hat er Satan überwunden und da hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir die Verheißung erlangen können, und dass wir eines Tages dorthin kommen können. Jesus hat es möglich gemacht. Bahnbrechen heißt, es möglich zu machen, dass wir dort ankommen, dass wir die Verheißung erlangen. Jesus hat den Kopf der Schlange zertreten. Er hat ihn überwunden. Und aufgrund davon können wir den Sieg bekommen. Und wir können diesen Sieg schon heute haben. Wir kämpfen mit der Sünde in uns und um uns her. Es gibt Opponenten, sagt der Schreiber. Jesus hat sie gehabt, Widersprecher, die Widerspruch einlegen, harten Widerspruch. Man kämpft also mit der Sünde im Leben anderer. Aber wir dürfen Sieg haben. Mir ist deutlich geworden, mir ist klar geworden, dass es keine Methode gibt, mit der man Sieg über Sünde haben kann. Seit über 100 Jahren leben wir im Zeitalter der Industrialisierung. Das heißt, wir haben die praktische Anwendung der Naturwissenschaft in Form der Technik. In der Naturwissenschaft haben wir es mit Gesetz zu tun. Das Gesetz sagt, wenn dies, dann das. Ursache, Folge. Diese Folge ist wieder Ursache, die etwas anderes auslöst. Gesetzmäßigkeit. So ist es in der Natur. Und nun sind wir als Christen durch den Einfluss von der Welt her und von der Technik, dort ist sie am Platz. Gott hat es so geschaffen. Aber wir sind weltlich geworden, weltlich gesinnt worden. Wir sind fleischlich, würde Paulus sagen, weil wir so vorgehen, wie es in der elementaren Welt zugeht. Paulus sagt, passt auf, das Elementare ist das Erste, das Grundsätzliche. Die Schöpfung, unsere Umwelt, ist die erste Schöpfung, das Grundlegende. Die himmlische Welt lebt nicht so wie diese Welt. Die zweite Schöpfung, unsere neue Welt in Christus, läuft anders ab. Nicht mit diesen Gesetzmäßigkeiten. Deshalb sind eine ganze Menge von sogenannter evangelikaler Bücher von der Hand zu weisen, wo es dann im Titel immer wieder heißt, wie macht man das? Das macht man nicht. Immer wieder sind wir auf Methoden aus. Alexander Seibel erzählt von einem australischen Pfarrer, der stellt Yonggi Cho die Frage, wie kann ich Gemeindewachstum erleben? Und dann erzählt Yonggi Cho, das musst du so machen. Und dann erzählt er wohl, wie er es gemacht hat. Er hat wohl eine große Kirche gebaut und viel größer als die Leute, die Zahl seiner Gemeinde. Es waren Geschwister da in der Gemeinde, aber er hat so gesprochen, als wenn der Saal voll war. Und soviel ich weiß, hat er überall auf der Bühne und überall hat er die Leute begrüßt. So getan, als ob der Saal voll war. Das heißt, du musst dir das, was du willst, schon jetzt als Wirklichkeit vorstellen, sagt er zu ihm. Und dann geschieht es. Das ist fleischlich. Und da knüpft der Feind an und liefert, was wir wollen. Und deshalb kommt das Dämonische hinein. Aber zunächst ist es nicht dämonisch. Zunächst ist es weltlich, fleischlich. Es kann schon von Anfang an dämonisch sein, wenn der Gedanke von Satan geliefert wurde. Und das ist wahrscheinlich allzu oft der Fall. Aber die Methode ist an und für sich eine weltliche Methode. So geht das nicht. Und wenn Sie immer fragen wollen, wie kann ich Sieg haben? Wie viele Leute haben mir nicht schon die Frage gestellt? Wie mache ich das? Da stellt ein Bruder mir die Frage, ja, ich habe Probleme mit Prioritäten in der Familie. Wie mache ich das? Prioritäten hat er wohl nicht gesagt, sondern es war so viel zu tun, Familie hier und Arbeit und so weiter. Wie schaffe ich das alles? Ich habe wohl deutlich machen wollen, Sie müssen Prioritäten setzen. Er ging enttäuscht davon. Ich habe ihm vielleicht auch nicht die richtige Antwort gegeben. Seitdem ist mir klar geworden, ich muss mehr von Jesus sprechen. Es geht nicht um ein Wie. Es gibt keine Methode. Wenn du dies tust, dann ist das, ja. Die Psychologie, die geht so vor. Aber es geht nicht. Sind Sie enttäuscht? Wie kann ich meine Bibel besser kennenlernen? Es gibt keine Methode. Wie kann ich mehr beten? Wie kann ich mehr Menschen für Jesus gewinnen? Wie dies, wie das? Wie kann ich voll des Heiligen Geistes sein? Das Neue Testament kennt nicht Methoden. Vorschriften, so und so und so. Es geht um eine Person. Die Beziehung zu einer Person. Liebe ich Jesus? Darum geht es. Jesus ist der Sieger. Jesus besiegt Sünde. Jesus besiegt Satan. Jesus füllt mit dem Heiligen Geist. Jesus führt mich in sein Wort hinein durch den Heiligen Geist. Jesus führt mich in die Gebetsgemeinschaft mit ihm. Jesus ist das Geheimnis. Ich muss lernen, Jesus den Vorrang zu geben, aufblicken auf ihn, hinwegschauen von anderen, von fleischlichen Methoden, von allem und ihm den Platz einräumen. Und das ist keine Psychologie oder keine Einbildung, so tun als ob, ja, so irgendwie. Nein, wir schauen zu ihm und rechnen mit ihm. Schauen ist auch keine Methode. Ja. Wie schaut man jetzt zu Jesus? Ja. Nun, wenn Sie wissen wollen, wie das geschieht, dann müssen Sie wissen, wo Jesus ist. Für uns ist er im Wort. Es gibt keinen Jesus für uns, wenn wir ihn nicht zuerst im Wort finden. Erst wenn wir ihn im Wort gefunden haben, wissen wir, dass er im Himmel ist. Aber wenn ich diesen Jesus im Himmel kennenlernen will, muss ich ihn über das Wort kennenlernen. Deshalb muss ich, wenn ich zu Jesus schauen will, die Nase in die Bibel hineintun. Dorthin. Wie sieht Jesus aus? Und dann muss dieser Jesus in meinen Gedanken sein. Mit dem inneren Auge, mit dem Denken, denkt man an Jesus. Man denkt an das Wort über Jesus im Wort Gottes. Man denkt an Jesus, so wie man an seine Geliebte denkt, an seine Frau. So wie man an seine Kinder denkt. So denkt man an Jesus. Und dann rechnet man mit Jesus. Denn Jesus ist mein Herr und mein Helfer. Und man rechnet mit ihm, mit seiner Verheißung. Er hat sich angeboten zu helfen. Und wir sagen, Herr Jesus, ich komme nicht weiter. Herr Jesus, ich bin voll von Schmutz. Ich bin total verdorben, das weißt du. Und ich bekenne es dir, es ist wirklich so, wie die Bibel sagt. Nichts Gutes wohnt in mir. Ich kann dir nichts bringen, Herr Jesus. Das muss mit einem Schuldempfinden bekannt werden. Die Realität, wir müssen uns der Realität stellen. Nicht versuchen, noch irgendwie fromm und heilig und jetzt, ja, ich werde es auch besser machen, Herr Jesus. Nein, das werden Sie nie tun. Verzichten Sie auf alle Versprechungen. Gestehen Sie Ihre totale Verdorbenheit und Sündhaftigkeit ein. Aber dann rechnen Sie mit der Gerechtigkeit Jesu und dann mit seiner Hilfe. Zweierlei, habe ich gesagt. Mit der vergebenden Gerechtigkeit Jesu. Er ist jetzt meine Gerechtigkeit. Ich habe nichts aufzuweisen. Und dann mit seiner Hilfe. Und er wird handeln. Er wird handeln. Jesus wird mich nicht enttäuschen. Ich komme zum Schluss. Der Aufblick ist wichtig. Dabei hinwegsehen auf des Glaubens Bahnbrecher und Vollender für einen jeden von uns. Er selbst kam ans Ziel und er wird mich ans Ziel bringen. Jesus, der für die Freude, die vor ihm lag, die Luther-Übersetzung dürfte hier fehlerhaft sein, es galt nicht, in dieser Welt eine Freude abzulegen, sondern in der Ewigkeit lag die Freude vor ihm. Und angesichts dieser Freude der Ewigkeit hat er die Schmach nicht geachtet, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, dessen Schmach er verachtet hatte. Die Reihenfolge ist wichtig und ich weiß von keinem Übersetzer, der sie herstellt. Warum hat Jesus das Kreuz erdulden können? Weil er im Voraus die Schmach des Kreuzes nicht achtete. Die Entscheidung muss vorher getroffen werden. Vorher muss man sich dem Herrn hingeben und sagen, Herr, es darf mich alles kosten. Vorher wird man keine Rücksicht nehmen auf das, was kommt. Ja, Herr, das wurde in Gethsemane geklärt. Er hatte der Schmach der Schande nicht geachtet. Und dann konnte er das Kreuz erdulden. Sich auch setzte zur Rechten des Thrones Gottes. Er wurde Sieger und König. Denn betrachtet wohl, steht das in der Bibel, betrachtet wohl, gut, die Augen auf Jesus gerichtet halten und ihn studieren. Wie hat Jesus das ausgehalten? Ich will ihm danach folgen. Betrachtet wohl den, der so großes Widersprechen von Sündern gegen sich erduldete, damit ihr nicht ermüdet. Wir können manchmal sehr viel Widerspruch erleben, sehr viel Spott. Einige von Ihnen erleben das oder haben es erlebt. Und dann kann man müde werden und sagen, jetzt reicht's mir. Es darf nie so weit kommen. Es darf nie so weit kommen. Nein, Herr Jesus, es darf noch mehr so kommen. Ich habe solche Zeiten erlebt. Ich habe dem Herrn sagen können, müssen und dürfen, Herr, du darfst diesen Bruder in meinem Leben behalten. Du musst ihn nicht wegnehmen. Du kannst ihn hier lassen, bis zu meinem Lebensende. Ja, Herr. Oder Graul erzählte mir, weißt du noch damals in Albstadt, hast du einen Satz gesagt. Es ist möglich für uns, mit dem merkwürdigsten, schwierigsten Menschen zu leben, auf engstem Fuß. Diesen Satz hast du zweimal gesagt. Und daraufhin haben wir gehandelt. Und Frau Graul kann heute bezeugen, der Herr gab Gnade. Die Entscheidung muss vorweg getroffen werden. Aber der Herr wird seine Gnade nie schuldig bleiben. Damit wir nicht müde werden und dabei in euren Seelen ermattet. In dem Ringen mit der Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es gilt, mit zweierlei Art von Sünde zu ringen. Der Schreiber hat von zweierlei Art von Sünde gesprochen. Er hat in Vers 1 von Sünde in meinem Leben gesprochen. Und ich ringe damit. Aber ich darf obsiegen. Denn Jesus hat gesiegt. Und die Sünde ist getilgt. Und sie muss nicht siegen in meinem Leben. Und dann ist die Sünde da im Leben anderer, mit denen ich zu tun habe. Und ich ringe mit dieser Sünde. Aber dabei soll ich nur meinen Blick gerichtet halten auf Jesus. Und dann wird der Herr Gnade geben, in jedem Umstand, in jeder Situation auszuharren und ihm die Treue zu halten. Das ist ein schönes Bild, aber ein ziemlich strenges Bild, nicht wahr? Der Wettlauf ist nicht gerade das Einfachste im Leben. Wir wollen zusammen beten. Herr, du hast uns die Zukunft in Wirklichkeitsworten vor Augen gehalten. Du hast hier ein Bild gebraucht, das uns nicht angenehm ist. Wir möchten in aller Ruhe daherschreiten und uns umsehen können und die Gegenwart und die Umwelt genießen. Wir bitten dich, Herr, hilf uns zu lernen, den Blick auf dich gerichtet zu halten, egal ob es schön ist oder schlimm. Amen.